In meiner stillen Zeit beschäftige ich mich im Augenblick mit den Psalmen. Und ich bin zurzeit bei den Klagepsalmen und hier hat mich ganz besonders Psalm 13 angesprochen, sodass ich heute über diesen Psalm 13 predigen möchte. Es ist sicher eher ungewöhnlich, in einem Gottesdienst über Klagen zu sprechen und zu predigen. Gottesdienst, so wie wir ihn oft verstehen, hat ja mehr mit Loben, mit Preisen und Anbeten zu tun. Doch hat Klagen nicht auch in einem Gottesdienst den Platz? Heute Morgen hörte ich, wie sich Gottesdienstbesucher und Gemeindeglieder einander begrüßten. Wie geht es dir? Und die Antwort war, ich kann nicht klagen. Ich kann nicht klagen, das ist eigentlich eine doppeldeutige Aussage. Es heißt weniger als, es geht mir gut, aber es bedeutet auch mehr als, es geht mir schlecht. Irgendwie liegt das so dazwischen. Ich kann nicht klagen. Viele von uns haben verlernt zu klagen und so haben die Klagepsalmen meistens keinen Platz in unserem Gesangbuch und in unseren Predigttexten. Folgen Sie mir zu einem Szenenwechsel. Auf einer Beerdigung würdigte ein Pfarrer einer Gemeinde einen Verstorbenen und er sagte, er war sehr bescheiden, er machte kein Aufhebens um seine Person, auch nicht, wenn es ihm einmal schlecht ging. Auch dann hat er nicht geklagt. Der Pfarrer stellte das als Vorbild heraus. Doch wie wird es dem Sterbenskranken mit seinem Leiden und seinen inneren Schmerzen gegangen sein, wenn ihm die fromme Gemeinschaft verbietet, zu klagen? Ich kann nicht klagen, ich darf nicht klagen, ich darf nicht lange klagen. Wer hat uns diese Sätze eigentlich ins Stammbuch geschrieben? Gibt es für uns denn keine Gründe zu klagen? Wo bleibt die Klage über den Verkehrstod eines fröhlichen Jungens? Wo bleibt die Klage über den Krebstod einer jungen Mutter oder eines jungen Vaters? Wo bleibt die Klage über die eigene unheilbare Krankheit? Wo bleibt die Klage über meine Einsamkeit? Wo bleibt die Klage über das Böse in den täglichen Nachrichten, in der Schulklasse unserer Kinder? Das Böse aber auch in der Gemeinde, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz. Wo bleibt die Klage über das Böse auch in mir? Vielleicht erspare ich mir das Klagen, weil ich etwas vermeiden möchte. Vielleicht erspare ich mir das Klagen, damit ich nicht an die dunklen Seiten meines Lebens und meiner Umwelt erinnert werde. Vielleicht erspare ich mir das Klagen, weil ich eine Sehnsucht habe. Nach heiler Welt, nach heiler Familie, nach heiler Gemeinde. Vielleicht erspare ich mir das Klagen, weil ich das Gefühl habe, klagen darf man nicht, zumindest nicht laut und nicht in der Gemeinde. Die Bibel aber kennt kein Klageverbot. Die Psalmen finden Worte, um zu klagen. Und die Psalmen sind die Antwort Israels auf Gottes Handeln und es sind Gebete. Die Psalmen haben es bis in unsere Liederbücher geschafft und wir gerne loben alle Generationen, ob mit Orgelmusik, mit Pop oder auch mit Gitarre, Gott mit Psalmen. Nur die Klagepsalmen stehen nicht auf der besten Liste unserer Gebete und unserer Lieder. Wir überblättern sie und fett gedruckt werden in den Bibeln sowieso nur die hoffnungsvollen Zeilen. Die Psalmen also sind keine Tagebuchnotizen. Sie sind so geschrieben, dass andere sie mitsprechen, mitdenken und mitbeten können. Und Psalm 13 ist das Muster eines Klageliedes, ein vergessener Klassiker. Ich lese den Text. Ein Psalm Davids vorzusingen. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Schaue doch und erhöre mich, Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tod entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden, und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Soweit David. Wie lange noch? Mit dieser fünffachen Frage wendet sich der Beter David an Gott. Er spürt Gott nicht mehr. Er ist in seinem Leben zurzeit nicht erkennbar. Für David bleibt Gott im Augenblick unsichtbar. Und er fragt Gott, bis wann vergisst du mich noch weiter? Und David beklagt sich über einen vergesslichen Gott. Aber er beklagt sich nicht bei anderen über diesen Gott, sondern er sagt es Gott selber. Wie lange muss ich deine Ferne noch aushalten? Wie lange soll mein Leid noch andauern? Meine Geduld ist fast am Ende. Meine Situation halte ich nicht noch länger aus. Wie lange willst du, Gott, dich für mich noch verborgen halten? Und wer so betet, der ist nicht egoistisch oder verrückt, sondern hat Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Gott. Er hat Sehnsucht nach Gottes Blickkontakt. Und da hat einer den Eindruck, dass Gott ihn aus den Augen verloren hat, aus seinen liebevollen, bewahrenden Augenblicken. Und der Beter hält diesen Eindruck Gott hin. Und wer so betet, hält sich selbst Gott hin mit seinem Schmerz, mit seiner strapazierten Geduld, mit seinem Leid. Und hier kommt Sehnsucht nach Gott ganz anders zum Ausdruck, als es gewöhnlich geschieht in harmonischen und weichen Lobpreisliedern. Hier ist es Klage, die zum Himmel steigt. Gott, wie lange soll ich das aushalten? Was mutest du mir zu? Vielleicht hat es einen guten Grund, dass Klagelieder aus der religiösen Mode gekommen sind, weil es uns wahrscheinlich so gut geht, dass wir tatsächlich nicht klagen können, keinen Grund haben, klagen zu müssen, sondern darüber staunen können, dass es uns so unverdient gut geht. Schön, wenn das so ist. Wie lange sollen Sorgen mich quälen? Fragt dagegen der Beter. Meine Seele, meine Person, meine Lebendigkeit wird belastet durch Sorgen. Ich trage daran, ich trage an meinem Kummer, den ich habe. Ich bin antriebsschwach, lustlos wie gelähmt durch die Sorge in mir, sagt David. Ich trage an der Sorge um meine Seele und meine Lebenssorge macht mir zu schaffen. Ich klage darüber, wie es mir geht und ich halte es Gott hin. Ich werfe es Gott vor und damit ich es los bin. Ich lasse es also los und werfe es Gott vor die Füße. Das bedeutet klagen. Denn klagen ist nicht jammern. Wer jammert, will Mitleid und Mitgefühl, aber nicht, dass sich seine Situation wirklich ändert. Wer jammert, sucht Bestätigung. Wenn man anderen immer wieder über seine ach so schweren Überlastungen vorjammert, den vielen Stress und die Termine, die mich täglich jagen, und sich dabei selbst doch ganz wohl fühlt und sich selbst auch ganz gut gefällt, der jammert. Doch wer klagt, will etwas loswerden. Wer zu Gott kommt, will sein Anliegen auch bei Gott lassen. Wie lange soll sich mein Feind noch über mich erheben, über mir stehen? Und mit Feinden haben wir es ja nicht so gerne. Die Zeilen über Feinde werden in den meisten Psalmen bei der Schriftlesung oft weggelassen. Im Gesangbuch sind im Anhang viele Psalmen für die Lesung abgedruckt. Aber vergleichen Sie einmal diese Psalmtexte im Gesangbuch mit den Texten der Bibel. Und dann erkennen Sie, dass meine Behauptung zutrifft und vieles unter den Tisch fällt. Aber letztlich, zu viel Aggression und Klagen scheint ja auch unanständig zu sein und erst recht in der Gemeinde. Doch wo bleiben meine Aggressionen, wenn ich sie nicht zu Gott bringen darf. Wenn ich bete und vor Gott bin, dann spüre ich auch mich selbst, meine Wünsche, meinen Willen, meinen Verstand, meine Gefühle. Nicht nur meine Freunde darf ich ins Gebet zu Gott bringen, sondern auch meine Feinde darf ich zu Gott nach Hause bringen und sie meinem Vater im Himmel vorstellen. Ich kann sagen, Gott, darf ich dir vorstellen, das ist Horst Lahr, einer meiner ärgsten Feinde. Er bringt mich immer dazu, dass ich mich für den fleißigsten, intelligentesten und besten halte. Du solltest ihn kennenlernen, besser kennenlernen. Oder Gott, das hier ist auch wieder Horst Lahr, mein Geizkragen, den ich nur zu gut kenne. Wie lange muss ich mich mit ihm noch herumschlagen? Ja, es gibt Feinde, die in mir selbst sein können und die ich zu meinen Zeiten vor Gott mitnehmen sollte. Die Uhr, es gibt aber auch äußere Feinde. Die Uhr kann mein Feind sein. Eine Krankheit, an der ich leide. Ein Mensch, der mich einfach aufregt und der meine Schattenseiten aufdeckt. In Psalm 13 wird nicht dafür gebetet, dass der persönliche Feind erledigt wird, sondern der Feind wird im Gebet in die Klage hineingenommen, damit er kleiner wird und den Beter nicht mehr überragt und ihn nicht mehr bestimmt. Wer seine Feinde beim Namen nennt, kann auch hoffen, dass sie vertrieben werden können. Und das wünscht sich der Beter. Er möchte nicht, dass seine inneren und äußeren Feinde das letzte Wort haben, dass es am Ende heißen muss, der Erfolg hat ihn so gefangen genommen, dass er keine Zeit mehr für Gott hatte. Oder die Krankheit hat ihn oder sie so gelähmt, dass sie nicht mehr sich an Gott gewendet haben. Oder ja, sein Geizkragen war so eng, dass er ihm die Kehle zuschnürte. Und seine Eitelkeit beschäftigte ihn so sehr, dass er für nichts anderes Zeit hatte. Seine Kollegen konnten ihn zur Weißglut treiben, dass sie sich diebisch darüber freuten, wie er in ihrer Hand war. Dass nicht der Feind sagt, ich habe ihn besiegt. Kein Feind soll das letzte Wort haben. Deshalb klagt und bittet Gott David, dass Gott hört und ihn befreit. Psalm 13 lädt mich dazu ein, beim Beten klagen zu lernen. Über Gott klagen zu lernen, wenn er weit weg oder ungerecht oder verborgen erscheint. Gott hält das aus, wenn ich ihm das hinhalte. Ja, ich möchte klagen lernen, über mich selbst, über meine Situation klagen lernen, sofern ich bedrückt, belastet und beschwert bin. Über meine Feinde in mir und außer mir klagen lernen, weil sie mich herausfordern zum Bösen. Denn wer klagt, gibt nicht auf. Wer klagt, verleugnet nicht Probleme und Gefühle, sondern wer klagt, nimmt sich selbst ernst und geht damit an die richtige Adresse. Er geht damit zu Gott. Und der Beter möchte Gott wieder sehen können und von ihm gesehen werden. Sehen und gesehen werden, das sagt man, wenn jemand auf der Flaniermeile auf und ab geht und auffallen möchte, dass er etwas ist und etwas kann und etwas hat. Sehen und gesehen werden bei Gott ist etwas ganz anderes, etwas Persönliches, kein äußeres Ansehen. Es ist der tiefe Blick Gottes in meine Augen, ein vertrauensvoller und aufrechter Blick. Von Gott gesehen zu werden, heißt Beachtung zu bekommen, die ich für mein Leben benötige. Von Gott angesehen zu werden, bedeutet Ansehen zu erlangen. Und so sagt David, Herr, mein Gott, wende dich mir wieder zu. Indem ich lerne, so zu beten, Gott alles hinzuhalten, das Dunkel, wo ich nur beklagen kann, dass Gott für mich verborgen ist, die Sorge, die mich belastet und der Kummer, der es mir schwer macht, fröhlich zu sein, meine inneren und äußeren Feinde, mit denen ich zu kämpfen habe. Indem ich so lerne zu beten, setze ich mein Vertrauen auf Gott. Und wer klagt, entfernt sich nicht von Gott, sondern nimmt Gott mit in sein Leben. Und dadurch geschieht Veränderung. Auf diese Weise kommen wir wieder zu Aussagen, die in der Lutherbibel fett gedruckt werden und die sich so schön für Geburtstagskarten und andere Glückwünsche eignen. Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. So lautet der letzte Vers aus Psalm 13. Wer so betet, dem müssen nicht vorher alle Sorgen genommen werden. Es kann auch so gemeint sein. Ich vertraue darauf, dass du gerne hilfst und darüber freue ich mich. Hiermit setze ich mein Vertrauen auf dich. Klagen ist eine mögliche Antwort auf die schwerste aller Lebensfragen, die Frage nach Leid und Schmerz. Eine alte Dame, ich weiß nicht, wer sie noch kennt, Frau Kurzmann, die lange in unserer Gemeinde zu Hause war, hatte diesen letzten Vers aus Psalm 13 so lieb, dass er ihr ein ständiger Begleiter auch in ihrem Alter war. Und dieser letzte Vers aus Psalm 13 ist ja so gut geeignet für unseren Lobpreis. Doch dieser Vers ist nicht losgelöst von den vorherigen Zeilen. Man kann diesen Vers nur beten, wenn man auch diese anderen Zeilen sich zu Herzen genommen hat und weiß, ich habe eine Adresse für meine Klagen. Dort kann ich hingehen und kann dem Vater alles sagen. Und er hilft so gern. Diese alte Dame wusste das, dass es so ist, und sie hat es für sich in Anspruch genommen. Wir Menschen müssen lernen, auch mit scheiternden und zerbrochenen Beziehungen zu leben. In diesem Lernprozess ist Klagen ein wichtiger Baustein. Der Mensch gesteht ein, dass nicht alles in Ordnung ist, aber es kann alles wieder in Ordnung kommen. Der Mensch soll versöhnt mit Gott, mit sich selbst und seinem Nächsten leben. Und diese Versöhnung ist Gottes Handeln durch den Kreuzestod und die Auferstehung Jesu Christi begründet. Und so kann Paulus auch im 2. Korintherbrief schreiben: Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Und diese Versöhnung ist Geschenk Gottes an uns Menschen. Und das Vertrauen und das Lob am Ende der Klagepsalmen wird häufig gern als Stimmungsumschwung genannt. Das klingt so ähnlich wie ein Schalter, den ich umlege von traurig auf fröhlich. Aber es ist weniger ein Stimmungsumschwung. Es ist ein Schritt auf einem Weg. Wer mit Gott an der Seite unterwegs ist, wird durch Tiefen und über Höhen gehen. Und für beide Wegstrecken ist der Austausch, das Gespräch mit Gott wichtig. Klage und Lob gehören zusammen. Sie sind ineinander verwoben. Denn wer zu Gott klagt, leugnet Gott nicht, sondern hofft, dass er bei Gott Gehör findet. Und wer klagt, lobt Gott, indem er Gott seine Klage vorwirft und darauf vertraut, dass er sie aufhebt und in Frieden verwandelt. Wer keinen Halt mehr hat, den hält der Herr. Und wer schon am Boden liegt, den richtet er wieder auf. Ja, lieber Vater, ich will dir danken, dass du uns auch unseren Schmerz, unsere Not, unsere Klage vorhältst, dass wir sie dir vorhalten dürfen, dass wir sie zu dir bringen dürfen und dass wir wissen, bei dir sind sie an der richtigen Adresse. Du erweckst in unseren Herzen deinen Frieden, dass wir auch mit allem Auf und Ab unseres Lebens zurechtkommen und es bewältigen können in deiner Führung. Hab Dank für diese Gnade. Amen.